Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hefe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich begrüßt zu unserem Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. Für viele von uns ist das ein ganz besonderer Sonntag und ein ganz besonderer Gottesdienst, weil wir erinnert werden an einen Verlust in unserer Familie, wo eine Lücke entstanden ist, die sich so einfach auch nicht wieder schließen lässt. Da bleibt plötzlich ein Stuhl leer, zu Hause, aber auch hier in der Gemeinde. Aber für uns als Christen gibt es einen Trost. Das ist nicht das Ende. Ich habe ein paar Zeilen gefunden, die möchte ich uns dazu gerne vorlesen. Auf vielen Grabsteinen stehen Kurzbotschaften, sozusagen eine SMS an die Lebenden, die daran vorbeigehen. Auf dem Friedhof in Radevormwald stehen zwei Grabsteine beieinander. Der eine stellt eine Frage und der andere Stein gibt die Antwort darauf. In diesen Gräbern liegen Jugendliche, die bei einem Eisenbahnunglück vor einigen Jahren ums Leben kamen. Auf dem Grabstein eines Mädchens steht eingemeißelt das Wort Warum und ein Fragezeichen dahinter. Direkt auf dem Grabstein daneben haben die Eltern schreiben lassen, aus Gottes Hand, in Gottes Hand. So dicht sind Verzweiflung und Trost beieinander. Damit wir nicht nur die Frage Warum stellen, sondern im Leben und im Sterben auch Trost finden, deshalb ist Jesus gestorben und auferstanden. Deshalb finden Menschen bei ihm Trost, besonders am Ewigkeitssonntag. Das wünsche ich uns allen, dass wir Trost finden bei Jesus und wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Du ewiger, du großer Gott, deine Schöpfung ist noch nicht am Ende. Du willst uns alle mit einer neuen Welt beschenken. Zeige uns, Herr, durch deine Botschaft den Weg dorthin. Mach uns geduldig und gespannt auf die Vollendung deines Reiches. Du hast es begonnen, in Jesus, deinem Sohn, unserem Heiland und Herrn. Amen.
Wir hören das Evangelium, es steht bei Matthäus im 25. Kapitel und ist zugleich Predigttext. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht erhob sich lautes Rufen: Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Das Leben in dieser Welt braucht Glauben. In solchen Krisenzeiten wie jetzt erleben wir es besonders. Der Abschied aus dieser Welt braucht Glauben. Als Gemeinde sind wir deshalb zusammen, um Gottesdienst zu feiern und um gemeinsam zu glauben. Lasst uns das gemeinsam tun. Ich glaube an Gott, den Vater, den Mächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Was wir, Herr, so dringend brauchen, ist, dass du uns nahe kommst, dass du uns begegnest, dass wir es erleben in diesem Jahr. Du lässt uns nicht allein, du bleibst an unserer Seite, du suchst unsere Nähe. Hilf, Herr, segne dein Wort. Schenk uns deine Gnade. Amen. Liebe Gemeinde, wer im Magdeburger Dom schon mal war, dort gibt es die sogenannte Paradiesvorhalle. Also ich habe schon mal was von der Vorhölle gehört, aber von der Paradiesvorhalle, das war mir tatsächlich neu. Aber die gibt es eben dort in Magdeburg. Und dort in dieser Paradiesvorhalle kann man tatsächlich von den Jungfrauen was entdecken, von denen da Thorsten Georgi gelesen hat. Die fünf Glücklichen sind da, die an das Öl gedacht haben. Und die fünf Traurigen, die furchtbar erschrecken, weil sie das Wichtigste vergessen haben. Sie können zwar das Öl noch kaufen, aber sie kommen nicht mehr hinein in den Saal, in dem die Hochzeit gefeiert wird. Wer vor diesen Jungfrauen stehen bleibt und sich die anschaut, der mag sich fragen, zu wem, zu welchem gehöre ich eigentlich? Zu den Klugen oder zu den Törichten? Ich habe mich auch gefragt, was ich der Künstler oder die Künstler und ihre Auftraggeber dabei gedacht haben, dass sie dieses Gleichnis von den klugen und von den törichten Jungfrauen in Stein gemeißelt haben. Und ich vermute, sie haben es wohl als Warnung verstanden und als eine Aufforderung, sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, dass eines Tages unser Gott mit der bestehenden Welt Schluss macht und eine neue Welt schaffen wird. Da möchte ich natürlich dabei sein. Ich vermute, wir alle möchten in das Himmelreich, in das Reich Gottes aufgenommen werden. Ja. Und tatsächlich ist die Vorstellung furchtbar, am Ende möglicherweise vor einer verschlossenen Tür zu stehen. Wer die törichten Jungfrauen in Magdeburg sich anschaut, der erschrickt fast. Die eine beißt sich auf die Lippen und greift sich ans Herz. Die zweite schlägt sich mit der flachen Hand an die Stirn, so als wollte sie sagen, wie konnte mir das passieren? Eine andere trocknet sich mit einem Zipfel ihres Mantels die Tränen. So haben sich der Architekt und die Künstler die Szene vorgestellt, die wir gehört haben. Aber die Frage bleibt ja, ist das auch unsere Vorstellung? Und will diese Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen genau diese Vorstellung tatsächlich bei uns wecken? Die Erzählung, das, was Jesus da erzählt, das spricht eine besondere Problematik der Urgemeinde an, die wir erst wieder verstehen müssen, bevor wir vielleicht irgendwann auch nach der Botschaft dieser Geschichte fragen. Jesus hat seine Jünger darauf vorbereitet, dass er sterben wird. Er hat ihnen auch offenbart, dass sein Tod nicht das letzte Wort ist, das Gott für seine Menschen hat. Nach 3 Tagen wird Gott den Tod überwinden und Jesus wird auferstehen und er wird als der Auferstandene von Gott erhöht werden, wird in den Himmel auffahren Und so erfahren wir es dann auch im Neuen Testament. Sie kennen die Berichte. Aber auch das sollte nicht das Letzte sein. Jesus verkündet seinen Jüngern, dass er wiederkommen wird. Lukas zum Beispiel berichtet in seiner Erzählung von der Himmelfahrt, von einer Engelerscheinung. Da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Über den Zeitpunkt, wann das geschehen wird, hatte Jesus seinen Jüngern gesagt, es gebührt euch nicht, Zeit und Stunde zu wissen, die der in seiner Macht bestimmt hat. Aber die Frage, wann denn das nun dennoch sein wird, wann also diese Rückkehr Jesu, die sogenannte Parousie, erwartet werden darf, die hat dann doch die Gemeinde über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte bewegt. Und dabei haben sich zwei Positionen herausgebildet. Die erste Gruppe glaubte, dass die Parousie in der allernächsten Zeit, auf jeden Fall aber noch zu ihren Lebzeiten, geschehen wird. Es gibt Worte, die man in dieser Art durchaus verstehen kann. Und die andere Gruppe glaubte, dass sich die Parousie verzögern wird. Jesu Auftrag, das Evangelium von der Liebe Gottes, die in Jesus Mensch geworden war, zu verkünden, das brauchte einfach Zeit. Zeit, die, so glaubte man, Gott seiner Kirche auch zugestehen wird. Damit der Baum, den Gott durch sein Evangelium gepflanzt hat, nämlich die Gemeinde, damit dieser Baum auch viel Frucht bringen kann. So verstand man beispielsweise das Gleichnis Jesu vom Feigenbaum. Es zeigte sich, dass sich die Gruppe derer, die eine sehr schnelle Wiederkunft Christi erwarteten, dass sich diese Gruppe außerordentlich problematisch entwickelte. Wie das im Einzelnen aussah, wissen wir heute nicht mehr ganz genau, aber es gab offensichtlich ähnliche Tendenzen, wie wir sie auch heute noch bei Gruppen sehen, die in dieser Prägung stark auf ein nahes Ende der Welt ausgerichtet sind. Zeugen Jehovas etwa haben immer wieder versucht, einen Termin für diese Wiederkunft zu errechnen. Andere Sekten, Sie mögen sich an manche Berichte aus den letzten Jahrzehnten erinnern, haben durch Massenselbstmord versucht, das Ganze herbeizuführen. Unser Text von den klugen und törichten Jungfrauen wendet sich gegen alle diese Berechnungen. Die fünf törichten Jungfrauen haben für ihre Lampen kein Öl mitgebracht. Sie glaubten offensichtlich, dass sie das Öl nicht brauchten. Sie rechneten mit der Ankunft des Bräutigams deutlich vor Einbruch der Dämmerung. Also solange noch die Sonne scheint und Licht ist, und dann braucht man keine Öllampen und auch kein Öl. Auf eine so ganz lange Wartezeit hatten sie sich einfach nicht eingerichtet. Und als sie dann ihren Irrtum bemerken, ist es offensichtlich zu spät, den Fehler zu korrigieren. Das Spiel mit der Endzeit hat Hochkonjunktur in religiösen Gruppierungen mit extremer Ausrichtung. Und das immer in besonderen Krisenzeiten wie denen, die wir gerade erleben, in solch einer Pandemie. Dann werden diese Gruppierungen immer besonders stark. Man kann sie als Mahner am Rande von großen Veranstaltungen der Landeskirche erleben, Immer wieder erlebe ich sie und sehe ich sie auf den Kirchentagen. Da reichen sie einem Traktate und Literatur. Da kann man gleich kofferweise Bücher einsammeln über das Ende der Welt. Es ist aber nicht unsere Aufgabe als Kirche Jesu Christi, das Ende der Welt zu verkünden. Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Wenn ich das richtig sehe, wenn ich in unsere Gemeinden hineinschaue hier, dann stehen wir im Augenblick ja auch nicht unbedingt in der Gefahr, dass wir uns in dieser Frage verlieren würden, wann Christus wiederkommt. Die Fragen haben sich gewandelt. Heißt übrigens nicht, dass die alten Fragen dann nicht doch immer wieder mal irgendwo auftauchen. Aber heute scheint die Frage tatsächlich zu lauten, kommt Christus wieder oder kommt er vielleicht auch nicht wieder? Kann uns das Gleichnis von den Jungfrauen auch auf diese etwas veränderte Frage helfen? Am Ewigkeitssonntag denken wir an Menschen, die wir im vergangenen Jahr haben hergeben müssen. Menschen, die wir kannten, die wir liebten und die wir über das Sterben hinaus lieben. Für sie ist die Zeit des Wartens vorbei. Von uns weiß niemand, durch welches Ereignis er einmal Gott gegenüberstehen wird. Werde ich erleben, dass Christus wiederkommt in einem Augenblick, plötzlich und ohne, dass Zeit bleibt, irgendetwas noch zu tun? Oder werde ich Zeit haben, mein irdisches Leben zu beenden und schließlich zu sterben, wie so viele vor mir, um dann meinem Schöpfer gegenüberzutreten? Und wie viel Zeit zum Sterben werde ich wohl haben? Wie viel Zeit hat ein Mensch? Wie viele Jahre, um dieses Leben in all seinen vielen verschiedenen Facetten kennenzulernen? Die Pudis haben daraus ein Lied gemacht. Die meisten von Ihnen kennen das. Die Idee dazu haben sie aus dem alttestamentlichen Buch des Predigers. Alles hat seine Zeit, schreibt der. Die Pudis singen: Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit, dass er geht. Bedenke, dass du sterben musst, auf dass du klug wirst. So oder so, ob wir wenige oder viele Jahre haben, die Zeitfrage bleibt, solange wir leben, ungeklärt. Aber wir wissen alle, dass der Zeitpunkt kommt. Und es wäre töricht, wenn wir ihn verdrängen wollten. Es gibt Menschen, die über Tod und Sterben ihr Leben lang nicht reden und nicht nachdenken wollen. Ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Aber klug ist das nicht. Das ist ein bisschen so, als wollte man, indem man dann an den Tod nicht denkt, den Tod verhindern. Aber damit verhindere ich auch die Hoffnung. Die Hoffnung, die mir doch Christus zum Leben geben will. Im Leben soll man sich mit des Todes Gedanken üben und ihn zu uns fordern, wenn er noch ferne ist und nicht treibt. über ihm sterben. Wenn er von selbst schon stark, allzu stark ist, ist es gefährlich und zu nichts nütze. Du musst den Tod im Leben, die Sünde in der Gnade, die Hölle im Himmel ansehen und dich von dem Ansehen und Blick nit lassen treiben. So sagt es Martin Luther. Christus will uns abrufbar finden in jedem Augenblick unseres Lebens. Wie kann ich in jedem Augenblick dazu bereit sein? Indem ich meine Geduld, meine Ausdauer, mein Durchhaltevermögen, mein gehorsames Warten können, nähere aus dem Kontakt, den ich auch unter den gegenwärtigen Umständen mit Christus habe, im Gebet, im Glauben, in der Gemeinschaft der Heiligen. Ich habe mich auf dem Kirchentag, den Kirchentagen, die ich ja gerne besuche, immer wieder mit Menschen unterhalten, die von der Frage nach der Wiederkunft Christi bewegt sind. Wenn die Zeugen Jehovas bei mir an der Tür klingeln, was sie selten tun, aber ab und zu passiert das schon einmal, dann lade ich sie ein. Sie dürfen hereinkommen, wir setzen uns zusammen. Und wenn wir dann so miteinander reden, landen wir fast immer bei diesem Thema. Braucht gar nicht lange. Und bei all diesen Gelegenheiten muss ich erleben, dass offensichtlich das stärkste Gefühl, das meine Gesprächspartner bewegt, die Angst ist. Die Angst, die sie vielleicht selber haben, aber noch mehr die Angst, die sie gerne bei mir erzeugen wollen. Angst davor, am Tag der Wiederkunft nicht bereit zu sein. Und so sind auch die Künstler, die die Geschichte im Magdeburger Dom darstellen. Sie sind ganz offensichtlich von der Angst geprägt. Sie haben diese Angst in die Gesichter der törichten Jungfrauen hineingemeißelt. Will Jesus mir Angst machen? Ich weiß aus manchen Situationen meines Lebens, dass Angst lähmen kann, dass sie manchmal schützt, ja, das tut sie auch, dass sie aber allzu oft das Leben verhindert. Wenn ich das Neue Testament lese, dann lerne ich vor allem, dass Jesus mein Leben nicht verhindern will, sondern dass er mich zum Leben befreien will. Auch die Geschichte von den 10 Jungfrauen soll mir zum Leben helfen. Jesus hätte gern, dass er uns nicht unvorbereitet, vielleicht innerlich abgewandt, misstrauisch, verzweifelt, hart oder stolz vorfindet, sondern so, dass er uns helfen kann. Dieses Gleichnis, einschließlich der in ihm ergehenden Mahnung, ist uns gesagt, weil Gott uns bei diesem Fest, bei diesem Hochzeitsfest dabei haben möchte. Die Kirchengeschichte ist Zeit aktiven Wartens und Zeit wartender Aktivität. Gott lädt uns ein zu einem aktiven und lebendigen Christsein. Einem Christsein, das nicht von Angst geprägt ist. Gott lädt uns ein zu einem tiefen Vertrauen in seine Barmherzigkeit und Liebe. Solches Vertrauen, so glaube ich. Und so habe ich es erlebt. Solches Vertrauen auf Gott macht das Leben erst möglich. Dazu segne uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Wir wollen innehalten vor dem Herrn von Zeit und Ewigkeit. Herr, großer Gott, in der Zeit leben wir, denn du hast uns so geschaffen. Was Ewigkeit ist, verstehen wir nicht. Und wie wir uns darauf vorbereiten können, wissen wir oft nicht. Du aber, du umfängst die Ewigkeit. Du kannst helfen, dass wir für dich bereit sind. Schenk uns den Glauben, der uns das Leben öffnet und der uns auch in die Ewigkeit trägt. Denn so hören wir es in deinem Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wir denken vor dir, Herr, an die Menschen, die wir im vergangenen Jahr in deine Hände befehlen mussten. Wir denken an die Verstorbenen, die wir in unserer Gemeinde zu Grabe getragen haben. Christoph Erich Unger im Alter von 80 Jahren. Rolf Gerhard Preis im Alter von 80 Jahren. Paul Friedemann Lange mit 90 Jahren. André Frank Stoppe, 52 Jahre. Max Walter Lange, 93 Jahre. Eleonore Toni Meinhold, geborene Renatus, 82 Jahre. Magdalene Lisbeth Tischler, geborene Brauer, 97 Jahre. Inge Johanne Ullmann, geborene Tröger, 81 Jahre. Paula Isolde Leonhardt, geborene Schneider, 96 Jahre. Anita Beate Lehmann, geborene Bechstein, im Alter von 92 Jahren. Rainer Dietmar Weidauer, 79 Jahre. Ingeborg Renate Lange, geborene Döhler, 89 Jahre. Renate Franek, geborene Hasemann, 105 Jahre. Johannes Werner Queck, 90 Jahre. Edgar Paul Unger, im Alter von 86 Jahren. Sigmund Kurt Weigel, im Alter von 86 Jahren. Johannes Manfred Löffler, mit 75 Jahren. Matthias Rudolf Schott, 61 Jahre. Frieder Fritz Theumer, mit 69 Jahren. Irene Marianne Tragelehn, geborene Lorenz, im Alter von 91 Jahren. Betty Hanna Döhle, geborene Baumann, im Alter von 92 Jahren. Inge Gerda Klug, geborene Bauer mit 81 Jahren. Klaus Hermann Thalbitzer, 76 Jahre. Wilfried Heinz Müller mit 64 Jahren. Monika Christa Müller, geborene Unger, 63 Jahre. Manfred Waldemar Queck, 88 Jahre. Ursula Elfriede Wild, geborene Hahn, 90 Jahre. Johannes Oswald Passauer, 68 Jahre. Marie-Louise Wieacker, 99 Jahre. Elisabeth Gertrud Maria Franziska Grabner, geborene Schüler, 85 Jahre. Herr, alle die, die wir dir genannt haben, für die glauben wir und vertrauen wir, dass sie mit ihrem Leben in deiner Hand sind und dass ihr Leben zu dir zurückkehrt. Sei du denen nahe, von denen wir in diesem Jahr Abschied nehmen mussten. Und uns, Herr, lehre bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen.
ein paar wenige Nachrichten. Das Dankopfer, das wir erbitten in diesem Gottesdienst, ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Am Mittwoch laden wir zur Bibelstunde ein um 19.30 Uhr im Pfarrsaal. Und am kommenden Sonntag ist hier um 9 Uhr Gottesdienst mit Einführung des neuen Kirchenvorstandes. Und um 11 Uhr ist dann Kindergottesdienst im Pfarrhaus. Alle Veranstaltungen, ob im Gemeindebrief oder auf der Webseite, die Sie dort nun relativ komplett und vollständig finden, stehen natürlich immer unter Vorbehalt. Manchmal ändert sich das von Tag zu Tag. Wir wissen am Tag vorher nicht, was am nächsten Tag passiert. Wir müssen jeden Tag für sich leben. Also bitte schauen Sie in die Schaukästen oder auf die Webseite, da versuchen wir es schnell zu aktualisieren, damit Sie wissen, ob eine Veranstaltung tatsächlich stattfindet oder nicht. Der Spruch für diese Woche: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Wer lebt, der erlebt, kann Glück, Freude, Frieden erleben. Wer lebt in dieser Welt, erlebt auch immer Schuld, eigene und andere. Das ist ein großes Vorrecht, das wir als Christen haben, dass wir wissen dürfen, wie wir mit dieser Schuld umgehen können, mit der eigenen und mit der des anderen. Ich lade ein, dass wir das, was uns Not macht, Gott bringen. Herr ewiger Gott, in der Stille bringen wir alles vor dich, was uns als Schuld bewusst ist. Wir bringen dir auch das, was wir vor uns selbst und vor anderen so gerne verbergen wollen. Dir sagen wir unsere Sorge und Last, unser Leid und unsere Mühe. So frage ich euch, wollt ihr, dass Gott euch alle eure Schuld vergibt im Namen Jesu Christi? So antwortet ja. Von Christi Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Auf dein freimütiges Bekenntnis vor Gott und Menschen verkünde ich dir als ein berufener und ordinierter Diener der Kirche im Namen Jesu Christi: Deine Sünden sind dir vergeben. Dir geschehe, wie du glaubst. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Herr ewiger Gott, du bist die Tür. Du siehst, wo wir verschlossen sind, traurig und ratlos. Öffne du die Tür unseres Herzens, damit wir gehen können zu unseren Mitmenschen und zu denen, die uns brauchen. Ewiger Gott, du bist der gute Hirte. Du hörst, wenn wir nach dir rufen aus Verwirrung und Einsamkeit. Dich bitten wir, komm und führe uns zusammen, dass wir mit dir verbunden sind und dass wir uns mit denen verbinden, die im Abseits sind. Ewiger Gott, du bist die Auferstehung und das Leben. Wir vermissen die wir haben beerdigen müssen in diesem Jahr. Schenk uns eine Ahnung des ewigen Lebens, das die Grenzen der Zeit übersteigt, das ewige Leben, Herr, das unsere Verstorbenen und auch uns selber umfängt. Ewiger Gott, du bist das Brot des Lebens. Du kennst unseren Hunger nach Gerechtigkeit, nach einem guten Leben. Gib uns dein Wort, das eine gute Speise ist, damit wir Richtung finden für unser Leben auf der Erde. Ewiger Gott, du bist das Licht der Welt. Du schaust in unsere Dunkelheiten, du kennst unsere Ängste und Sorgen. Wir bitten dich, Herr, lass es hell werden in uns und in allen Menschen, damit wir dich sehen und dir folgen. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob und Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen.